Ja, heute der Sonntag Oculi. Oculi heißt ja eigentlich nur Auge. Und das Auge ist schon ein wichtiges Organ. Es ist gut, wenn man sehen kann, weil wenn man nicht sehen kann und blind durch die Gegend laufen muss, das ist nicht so schön. Da ist man ganz unsicher, kommt leicht ins Straucheln und nicht sehen können, das fordert dann ja auch irgendwo die Angst. Denken wir nur daran, wie viele es schwerfällt, in einen dunklen Keller zu gehen. Das ist halt sehr ungewiss. Man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Man kann nicht sehen und das erzeugt Furcht. Sehen ist wichtig. Die Frage ist nur, was schaue ich mir dann auch an? Es gibt auch viele Dinge, auf die man besser nicht schaut. Stefan hat schon den Psalm 25, Vers 15 vorgelesen, wo das an diesem Sonntag hinweist, dass unsere Augen auf Gott gerichtet sein sollen. Und neutestamentlich ist mir dazu Hebräer 12, Vers 2 eingefallen. Da heißt es, wir halten unsere Augen auf Jesus gerichtet, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Wir schauen auf Jesus, den Urheber, den Anfänger unseres Glaubens und der auch unser Vollender ist. Und es ist gut, dass alles in seinen Händen liegt, dass wir uns auf ihn nur verlassen müssen und dass wir nicht selber so viel tun müssen. Das wäre eine schlechte Sache, aber bei Jesus ist unser Glaube gut aufgehoben und er sorgt dafür, dass wir auch bei ihm bleiben. Auf Jesus sehen, das ist die Basis, das ist die Grundlage für die Nachfolge überhaupt. Denn diese Blickrichtung hilft uns, alles das, was uns begegnet, richtig einzuordnen. Sie zeigt uns, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche Bestand haben werden. Und sie lässt uns von uns selber wegschauen, nämlich hin zu Jesus und auch den Nächsten in den Blick zu bekommen. Denn wenn ich Jesus nicht sehe, woher soll ich dann wissen, wo es lang geht? Er geht voran und ich folge ihm. Das heißt ja Nachfolge. Und ich kann ja keinen nachfolgen, den ich nicht sehe. Ich meine, es gibt technische Mittel, dass man was hört, über Kopfhörer oder so, aber trotzdem ist das nicht so eine richtige Nachfolge. Normalerweise folge ich jemandem, wenn ich ihn sehe. Von daher ist es halt wichtig, Jesus im Blick zu haben. Und damit sind wir eben dann auch beim Thema dieses Sonntags, das konsequente Nachfolge heißt. Und das ist halt auch das Thema in der Perikopenreihe der evangelischen Kirche und da ist dann eben ein Abschnitt aus dem Propheten Jeremia vorgeschlagen. Jeremia war einer der bedeutendsten Propheten des 7. und 6. Jahrhunderts vor Christus. Er ist der Sohn eines Priesters in Anatot gewesen, das in der Nähe von Jerusalem liegt, etwas weiter nördlich. Und er hatte also schon von klein auf etwas mit dem Glauben zu tun. In einem Priesterhaushalt ist das nicht so ungewöhnlich. Und Gott hat ihn auch sehr früh zum Propheten berufen, eigentlich schon vor seiner Geburt. Denn als er mit Jeremia anfängt zu reden, da sagt er, schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Also der Jeremia war von Gott schon sehr früh auserwählt worden, dass er sein Werkzeug sein sollte. Das ist, glaube ich, etwas ungewöhnlich, dass man das so gesagt bekommt, schon vor deiner Geburt hatte ich ausgesucht, was du für ein Amt haben wirst. Und im Jahr 627 vor Christus gab Gott dem Jeremia dann zum ersten Mal einen Auftrag, sein Wort weiterzugeben. Und das tat der Jeremia dann 50 Jahre, also auch eine schön lange Zeit. Und das mit einer Botschaft, die nicht sehr angenehm war. Jeremia hatte die schwierige Aufgabe, das Volk zur Umkehr zu rufen und vor dem bevorstehenden Gericht zu warnen. Er musste den Untergang Jerusalems verkünden, die Zerstörung des Tempels, die Wegführung in das Exil und das wurde natürlich nicht gerne gehört und abgelehnt. Das konnten die Menschen gar nicht fassen, sagen, nein, das kann doch nicht geschehen. Gott wird doch nicht seinen Tempel in die Hand der Heiden geben, in der Hand der Feinde. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Denn man war durchaus religiös. Das Halten der Opfervorschriften so dem äußeren Schein nach wurde erfüllt. Aber man war nicht mehr mit dem Herzen dabei. Und das wirft Jeremia den Leuten dann auch vor. Ihr habt ein magisches Vertrauen auf den Tempel. Aber nicht der Tempel bringt das Heil, sondern das Vertrauen auf Gott. Der Glaube an Jesus ist nötig und nicht irgendwelche Rituale. Vielleicht war das eine Zeit, die der Unregeln gar nicht so unähnlich ist. Denn auch heute ist Religion und Frommsein ja durchaus sehr ehrenwert und angesehen, solange es halt Privatsache ist, solange man nicht einen Absolutheitsanspruch verkündet, solange man dem anderen nicht mit seinem Glauben auf den Decker fällt. Und Jeremia musste erleben, dass alle seine Prophezeiungen eintrafen, aber das Volk oder die Verantwortlichen wollten ihm trotzdem nicht gehorchen, nicht nach seinen Worten handeln. Sie fragten ihn zwar immer wieder nach seiner Meinung, wie er die Situation beurteilt und sagt, und diesmal wollen wir auch wirklich tun, was du sagst. Aber wenn es dann wirklich soweit war, dann folgten sie am Ende doch wieder den falschen Propheten und diese führten sie halt ins Unglück. Man könnte manchmal so sagen, aus gehartem Schaden nichts gelernt. Das war so die Situation der Juden und führte, wie gesagt, letztendlich zur Belagerung Jerusalems und der Wegführung des Volkes ins babylonische Exil. Für Jeremia war das eine Situation, die er natürlich nicht leicht verkraften konnte. Man kann schon verstehen, dass ihn das bewegt hat, dass er sich nicht gerade gut dabei fühlte und ja, vielleicht auch manchmal richtig frustriert war. So kommt mir jedenfalls auch der Predigttext gleich vor. Jeremia war gerade eine Nacht im Gefängnis gewesen. Das ist damals nicht so angenehm und bequem gewesen, wie es heute ist. Und dazu heißt es in Jeremia 20, Vers 2, dass er ausgepeitscht wurde und dann wurden seine Hände und Füße in den Block eingeschlossen. Also er hatte keine bequeme Haltung in dieser Nacht, Schmerzen durch die Auspeitschung und er konnte sich nicht bewegen. Also alles andere als angenehm. Und dann kommt ein Gespräch mit Gott. Und dieses Gespräch erinnert mich so an eine Liedzeile, wo es heißt, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Und so kommt mir das auch bei dem Jeremia vor, dass er Gott jetzt einfach sein Herz ausschüttet, klagt, was ihn bewegt. Und zwar Jeremia 20, die Verse 7 bis 13. Ich lese auch nach der Neuen Lebensbibel. O Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt und den Kampf gewonnen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spotts geworden, Tag aus, Tag ein. Wann immer ich auch rede, immer muss ich rufen, Gewalt und Zerstörung kommt über euch. Die Worte des Herrn haben mir nur Schmach und Schande eingebracht. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Ich habe die Gerüchte, die hinter meinem Rücken verbreitet werden, gehört. Sie nennen mich, überall herrscht Grauen. Und sie sagen, zeigt ihn an, kommt, lasst uns ihn anzeigen. Sogar meine besten Freunde lauern darauf, dass ich irgendetwas falsch mache. Sie sagen, vielleicht lässt er sich hereinlegen. Dann bekommen wir in unsere Gewalt und können uns an ihm rächen. Aber der Herr steht mir zur Seite. Er ist ein starker Held. Darum müssen meine Feinde stolpern und können mich nicht besiegen. Voller Enttäuschung müssen sie einsehen, dass ihre Pläne misslungen sind. Sie erleiden eine Schmach, die ewig unvergessen bleiben wird. Herr Allmächtiger, der du den, der zu dir hältst, bis ins tiefste Innere prüfst, lass mich erleben, wie du Rache an ihnen nimmst. Denn ich habe meine Sache in deiner Hand gelegt. Singt Lieder für den Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Arm aus der Gewalt seiner Feinde. Das ist schon ja, zum Teil eine heftige Anklage, auch gegen Gott, die er hat. Vers 7 zeigt so seinen Frust und wie wenig glücklich er über seine Berufung zum Propheten ist. Es ist ja auch zum Mäusemelken da. Tut man das Richtige, nämlich das, was Gott möchte, man verkündet seine Botschaft und was passiert dann? Man hat nichts anderes als Ärger. Die anderen Leute mögen einen nicht. Man bekommt immer einen auf den Deckel und muss leiden. Ja, wie fühlt man sich dann? Und wie will man dann Gott begegnen? Ja, und eigentlich wollte er ja überhaupt nicht Prophet werden. Er hat sich mit Händen und Füßen gegen seine Berufung gewehrt. Er hat sich nicht danach gedrängt, dieses Amt auszuführen, aber er wurde viel gedrängt. In Jeremia 1 kann man diese Begebenheit nachlesen. Und da sagt er, ey, ich bin doch noch viel zu jung, Gott. Und ich kann doch gar nicht reden. Und das sind ja auch durchaus einleuchtende Gründe. Als Prophet muss man schließlich reden können. Die Leute sollen ja eine Botschaft bekommen. Und gerade früher war es ja auch erst ab einem gewissen Alter hörte man den Leuten überhaupt zu. Vorher sagt man, oh, lass ihn mal reden, der ist noch grün hinter den Ohren, der weiß noch nichts, wir müssen den gar nicht so ernst nehmen. Also durchaus verständlich. Aber wenn Gott sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann lässt er nicht so leicht locker. Und dann diskutiert er mit einem, dann diskutiert er mit Jeremia und hat auf alle seine Einwände eine Antwort bereit. Und so kommt Jeremia dann hier zu der Aussage, okay Gott, du hast mich überwältigt. Du hast diesen Kampf gewonnen. Du hast mich überredet, diesen Auftrag auszuführen. Oder wörtlicher heißt es sogar, du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich mit schönen Worten geködert und ich bin darauf reingefallen. Das ist das, was der Jeremia dem Gott in diesem Moment vorwirft. Und das können wir in der Bibel öfter sehen, dass die Menschen gar nicht so glücklich sind mit ihrer Berufung durch Gott, dass sie damit Schwierigkeiten haben. In der Lesung haben wir von drei Personen gehört, die Jesus nachfolgen sollten oder wollten und die dann doch immer Einwände hatten, warum das gerade jetzt in diesem Moment noch nicht geht. Sie hatten doch noch so wichtige Dinge zu erfüllen und aus unserer Sicht waren das ja vielleicht auch ganz vernünftige Dinge. Denn man muss sich doch richtig verabschieden und man muss seinen Vater beerdigen und ist doch alles völlig legitim, dass man das jetzt macht. Aber wenn Jesus ruft, wenn Jesus zu einem spricht, dann hat in dem Moment alles andere zurückzustehen. Wenn Jesus ruft, dann ist es auch die richtige Zeit, loszugehen. Er weiß doch, was wir alles sonst zu tun haben. Er weiß, was uns wichtiger erscheint. Aber er hat den richtigen Überblick. Er sagt ja nicht aus lauter Lust und Liebe einfach heraus, so komm, jetzt geh, sondern er hat einen Plan und er weiß, dass es richtig ist. So wie Jesus über alle Dinge den Überblick hat, so hat er auch den Überblick über die Zeit. Und unsere Ausreden, ja, können wir in die Tonne kloppen, wenn er uns fordert. Dann sollen wir wirklich gehen. Oder ein anderes berühmtes Beispiel ist der Mose. Da war 40 Jahre in der Wüste gewesen, hat Schafe gehütet und dann wollte Gott ihn berufen, dass er das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft führt. Und er steht dann am brennenden Dornbusch und redet mit Gott und hat auch 1000 Ausreden und Argumente, warum das Volk ihm nicht glauben könnte. Und er könnte doch auch nicht gut reden und überhaupt, Gott ist beim Falschen. Aber auch hier hat Gott Antworten auf alle seine Einwände. Und als dem Mose dann keine Argumente mehr einfielen, dann sagte er, ach Gott, sende, wen du senden willst, nur mich nicht. Da wollte er einfach nicht. Und da wurde Gott zornig. Also solange man Argumente hat, redet Gott mit einem und erklärt es einem und will einen überwinden, überzeugen. Erst dann, wenn einer sagt, Gott, du interessierst mich nicht, ich habe keine Lust auf dich, ich will das nicht, was du willst, dann kann er auch zornig werden. Und er sagt ihm, und er geht trotzdem auf den Mose ein und sagt ihm, ja, ich weiß doch deine ganzen Probleme. Ich sende dir deinen Bruder Aaron als Unterstützung. Und letztendlich gibt Mose dann auch seinen Widerstand auf. Also, es ist schon interessant, wie Gott kämpfen muss mit den Menschen, damit sie seinen Willen tun können, tun wollen. Und auch die Frustration des Jeremia ist nicht so ganz einzigartig in der Bibel. Da gibt es den Propheten Elia. Da hat er sich einen riesigen Kampf mit den Götzenpropheten des Baals und der Aschera geliefert, hat den Sieg davongetragen, einen großen Fest feiern können. Und dann fällt er in eine tiefe Depression. Ach, was bin ich doch ein armes Tröpfchen. Ich bin der Einzige, der Gott noch nachfolgt. Und mit mir ist es alles so elend. Und nach dem Höhepunkt kam der tiefe Fall. Aber Gott gibt ihn nicht auf. Er sorgt für ihn. Er gibt ihm erstmals was zu essen, er lässt ihn schlafen, dass er wieder zu Kräften kommt. Und dann macht er ihm klar, Elia, du bist nicht der Einzige, der mir noch nachfolgt. Es gibt noch 7000 Personen hier in Israel, die haben nicht die Knie vor den Götzenbildern gebeugt. Und sie haben sich an mich gehalten und sie folgen mir nach, genau wie du. Und anschließend ist Elia dann auch wieder fähig, Gott zu dienen. Also bei Jeremia lernen wir schon, dass man auch mit Gott diskutieren kann, dass er darauf eingeht und dass es auch durchaus normal ist im Christenleben, dass man mal in Frust fällt, dass man einfach sagt, das ist doch alles so ganz schlimm und ganz elendig. Aber man kann auch wieder daraus herauskommen, wenn man zu Gott kommt. Und der Jeremia war ja auch in einer sehr schwierigen Situation. Er tut das, was Gott von ihm verlangt, und nichts Gutes kommt dabei heraus. Er muss leiden, nur weil die Wahrheit, die er den Leuten verkündigt, ihnen nicht passt. Deshalb verhöhnen sie ihn, verspotten sie ihn, und muss er teilweise sogar um sein Leben fürchten. Und irgendwie, denke ich, unterscheidet sich das gar nicht so sehr von unserer Zeit. Heute wird das, was die Bibel sagt, ja oft nicht mehr akzeptiert. Die Bibel wird als veraltet dargestellt und man baut lieber auf seinen eigenen Verstand, denn die Bibel ist ja alt und nicht zuverlässig und ja, alles Mögliche. Dabei wissen wir, dass sie richtig ist, dass sie zuverlässig ist. Das hat sie immer wieder nachgewiesen. Wir haben keinen Grund, irgendetwas von den Aussagen der Bibel wegzunehmen und sie umzudrehen, nur weil sie heute nicht mehr gerne gehört werden. Trotzdem bleibt das wahr, was die Bibel uns sagt, dass Jesus für uns als Sühnopfer gestorben ist und wir nur durch ihn zu Gott kommen können. Das ist so und das bleibt wahr, auch wenn man das heute nicht mehr so hören will, wenn das nicht in diese Zeit zu passen scheint. Jesu Absolutheitsanspruch, dass er wirklich der einzige Weg zu Gott ist, ja, das ist heute doch absolut verpönt, weil alle Religionen sind doch gleichwertig und gleichgültig und welchen Weg man geht, ist doch gleich, Hauptsache man geht irgendeinen. Und wie jemand ist nicht dieser Meinung. Aber die Bibel bleibt trotzdem da richtig. Oder auch unsere Fragen in so ethisch-moralischen Fragen, wenn sie von der Bibel bestimmt wird, unsere Haltung, dann ist sie ganz anders wie das, was heute propagiert wird. Wir haben ein anderes Bild von Ehe und Familie. Da ist Mann und Frau, die zusammengehören und nichts anderes. Und wenn wir da konkrete Aussagen auch machen, wie man Sexualität zu leben hat, dann gilt das heute als altmodisch, rückständig, nicht zeitgemäß mehr. Aber trotzdem bleiben wir bei dieser Botschaft und müssen wir dabei bleiben und sie zu den Menschen bringen, auch wenn sie unangenehm ist und wenn sie sie nicht hören wollen. So wie der Jeremia damals. Die Botschaft Gottes blieb so, ob die Menschen das hören wollten oder nicht. Und wir hätten es ja gerne, dass unser Glaubensleben immer alles glatt und reibungslos verläuft, dass es keine Probleme gibt, weil wir heißen, wir folgen ja Jesus nach. Aber das ist leider nur uns verheißen, dass man immer nur auf sonnigen Höhen gibt. Sondern es gibt auch Schwierigkeiten, wenn man auf dem Weg mit Jesus ist. Vielleicht gibt es gerade deshalb Schwierigkeiten, weil die Menschen eben unseren Glauben so nicht teilen. Wer Jesus konsequent nachfolgt, der muss mit Widerstand und mit Gegenwind rechnen, weil die Maßstäbe Gottes eben den Leuten heute nicht mehr gefallen. Und irgendwann war es dem Jeremia zu viel, dass er den Auftrag Gottes einfach ignorieren wollte. Er wollte aufhören, von Gott zu reden, alles hinschmeißen, den Dienst quittieren, nicht mehr an Gott denken und nicht mehr an seinem Namen reden. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen, ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden, so heißt es. Jeremia hatte keine Lust mehr. Was er erlebt hat und was er erdulden musste, da kann man das nachvollziehen. Das war ja wirklich eine ganze Menge. Und das ist doch einfach verständlich, dass man alles hinschmeißt, das vergisst und was anderes macht. Nur, er musste dann feststellen, so ganz einfach fällt mir das nicht. Er hatte es versucht, aufzugeben, seinen Auftrag, aber es funktionierte nicht. Er war zu gefangen von dem Wort Gottes. Er konnte nicht aufhören zu reden, weil er Gott wirklich kennengelernt hatte, weil ihm dessen Größe, dessen Macht und Herrlichkeit bewusst war. Und diesem Gott konnte er da nicht einfach so den Rücken zukehren. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht, sagt er. Er musste weitermachen, weil ihn das Wort Gottes nicht losließ. Gottes Wort hatte sein Herz in Brand gesetzt. Deshalb konnte er davon nicht loslassen. Und das erinnerte mich so an die Emmaus-Jünger, als Jesus ihnen begegnete und mit ihnen den Weg ging und ihnen die Bibel auslegte, da haben sie ihn zwar erst nicht verstanden, aber als sie ihn nachher erkannt hatten, da merkten sie, unser Herz hat doch auch gebrannt. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Auch ihre Herzen wurden durch Gottes Wort in Brand gesetzt. Gottes Wort ist mächtig und hat eine große Kraft. Wer das einmal erlebt hat, der kommt einfach nicht so schnell davon los. Der muss dabei bleiben, auch wenn manchmal vielleicht Frust aufkommt. Aber Gottes Wort und Gottes Geist brennen in einem und geben einem auch wieder neue Kraft, weiterzumachen. Auch von den Aposteln heißt es, sie konnten nicht lassen, von Jesus zu reden. Und das bekennen Petrus und Johannes auch vor dem Hohen Rat. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Nein, sie konnten ihren Mund nicht halten. Das war einfach zu großartig, was sie erlebt hatten. Das war zu wichtig für die anderen Menschen, dass sie einfach unbedingt davon reden mussten. Ihr Herz war voll davon und sie waren so voller Freude darüber, dass sie einfach reden mussten. Wenn das Herz für Jesus brennt, dann kann man nicht davon ablassen, von ihm zu reden. Wie sieht es bei uns aus? Brennt dieses Feuer noch in uns? Oder ist es vielleicht noch nie entfacht worden? Müssen wir uns vielleicht erstmals zu Jesus hinwenden, damit er dieses Feuer in uns anfacht und dass wir von seinem Wort wirklich begeistert werden, dass wir nicht mehr davon loslassen können, darin zu lesen und es anderen Menschen weiterzugeben? Bewegt uns die Verlorenheit der Menschen ohne Jesus noch oder nehmen wir die Erlösung nur für uns gerne in Anspruch und die anderen interessieren uns nicht mehr so sehr? Denken wir nur noch an uns selbst und unsere Sicherheit und Bequemlichkeit oder denken wir an die anderen? Sind wir bereit, etwas in die Nachfolge Jesu zu investieren und auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen? Jeremia blieb bei seinem Auftrag. Und er war sich sehr bewusst, dass das Festhalten an dem, was Gott ihm auftrug, auch unangenehme Konsequenzen für ihn haben könnte. Nicht nur die, die ihn sowieso nicht mochten, hatten was gegen ihn. Selbst die besten Freunde wendeten sich gegen ihn. Selbst im engsten Freundeskreis stieß er auf Unverständnis und Ablehnung. Er wusste, dass hinter seinem Rücken geredet und getuschelt wurde und dass man versucht hatte, ihn ja aus dem Weg zu schaffen oder zumindest mundtot zu machen, weil man seine Botschaft nicht mehr ertrug. Und da ist es immer wieder nicht verwunderlich, dass die Frage aufkommt, ob sich denn das wirklich alles lohnt oder ob es nicht doch besser ist, Gottes Auftrag einfach zu vernachlässigen. Aber Jeremia erlebte dann doch immer wieder, dass Gott an seiner Seite war. Er lässt ihn nicht alleine mit seinem Frust, mit seiner Verzagtheit, mit seiner Mutlosigkeit. Er zeigt sich ihm als der starke Gott, der alles in seiner Hand hält, der auch Jeremia in seiner Hand hält und der ihm zeigt, ich bin der Herr und mir sind alle Dinge untertan. Und das ist etwas, was man heute genauso erfahren kann, wenn man Gottes Auftrag ausführt. Dann staunt man, wenn man plötzlich merkt, dass er ja an meiner Seite ist und dass er mir die Kraft gibt, auch Dinge zu tun, die mir vielleicht nicht immer so ganz lieben. Dass er uns die Kraft für seinen Auftrag gibt und dass er die Wege ebnet, die wir gehen sollen. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, wird auch immer wieder Gegenwind erleben. Das bleibt nicht aus, weil Gottes Wort eben nicht mehr so akzeptiert wird. Nur uns darf das nicht von unserem Weg abbringen. Denn gerade in diesen Situationen erleben wir auch die Gegenwart Gottes. Gerade dann spüren wir, dass Jesus uns ganz nahe ist, dass er ein starker Helfer und Tröster ist und wir uns einfach auf ihn stützen dürfen. Jeremia macht also weiter. Nur das mit dem Liebesgebot für die Feinde, das war bei ihm noch nicht so ganz angekommen. Es war ja auch noch das Alte Testament. Er will, dass seine Feinde bestraft werden, und zwar jetzt hier schon auf Erden, so dass er das sieht und mitbekommt. Ich meine, in gewisser Weise kann man das ja nachvollziehen. Und vielleicht kennen wir auch so Gedanken, dass uns Leute quergekommen sind und wir denken, oh Mann, die könnte man auch auf den Mond schießen oder sonst irgendwas Schlimmes mit denen machen. Das ist ja auch menschliches Denken. Und nur weil wir zu Jesus gehören, ist das nicht automatisch abgelegt. Aber auch das ist ein Lernprozess, dass wir es lernen, die Feinde zu lieben und den anzunehmen, der uns immer wieder auf die Füße tritt. Aber eins ist bei Jeremia in dieser Sache eben trotzdem vorbildlich. Er übt nicht selber Rache. Er geht damit zu Gott und er sagt, ey Gott, die Situation ist so schlimm und die Leute sind so böse zu mir, verschaffe mir Recht, räche mich an den anderen. obwohl es ihm vielleicht unter den Fingernägeln brennt, seinen Widersachern selber etwas anzutun. Und damit ist er dann auch wieder auf einem biblischen Weg. Paulus fordert auch dazu auf, sich nicht selbst zu rächen. An die Römer schreibt er: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, nämlich in 5. Mose 32, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Also Gott wird sich um unsere Angelegenheiten kümmern. Und deshalb darf ich ihm auch meine Rachegefühle und Rachegedanken überlassen und abgeben und sie nicht selber in die Hand nehmen. Das Unrecht wird schon gerecht werden. Es wird Konsequenzen haben, aber bitte nicht durch uns selber und nicht in Selbstjustiz. So schwer es uns manchmal vielleicht auch fällt, wenn wir das ganze Chaos sehen und wenn wir sehen, was alles schief läuft und wir da reinschlagen sollten, es ist Gottes Sache, das zu tun, nicht unsere. Und er wird es zu seiner Zeit tun. Auch wenn es uns schwer fällt zu warten, weil wir meinen noch, jetzt ist die Zeit, jetzt muss er was tun. Aber Gott hat eine andere Zeitrechnung. Und so wollen wir auf seine Gerechtigkeit warten, auch wenn er sich manchmal Zeit lässt. Aber dieses Bewusstmachen der ganzen Größe Gottes, seiner Allmacht, das bringt Jeremia dazu, dass er wieder anfängt, Gott zu loben und ihm zu singen. Das ist doch ein gutes Ende. Nach all dem Frust, all der Erniedrigung und aller Demütigung kommt er doch wieder dahin, dass Gott der Größere ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Und dass man einfach ins Staunen und ins Loben kommt, wenn man diesen Gott kennenlernt. Und vielleicht wurde dem Jeremia auch dann deutlich, dass das Schönste und Beste ja noch kommt. Dass alles das, was wir hier erleben und durchleiden müssen, dass das nichts ist gegenüber dem, was uns einmal bei Jesus erwartet. Paulus drückt das in seinem Brief an die Römer so aus: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Das Leiden ist schwer und es ist nicht so, dass wir das mit links jetzt alle schultern, nur weil wir wissen, dass wir einmal bei Jesus sein werden und dass es dort herrlich sein wird. Es ist beschwerlich und wir müssen da durchgehen. Aber trotzdem, die Herrlichkeit, die nachkommt, ist noch viel größer. Und es heißt auch nicht, wenn wir das einmal geschafft haben, einmal erkannt haben, dass das dann alle Zeit so bleiben wird. Auch beim Jeremia ging das nicht immer jetzt so reibungslos und er ist nicht mehr immer nur mit einem Lob Gottes durch die Gegend gezogen. Es heißt bei ihm dann auch später, dass er sogar den Tag seiner Geburt verflucht hatte. Also selbst das war bei ihm so. Der Frust und das Leiden, das hielt trotzdem an und das kam wieder. Und insofern dürfen wir auch nicht meinen, wenn uns einmal was gelungen ist, es zu überwinden, dass das dann jetzt immer so sein wird. Also es könnte trotzdem sein, dass uns immer wieder Dinge einholen, die uns beim stillen Nachdenken vielleicht nicht so gefallen, aber die einfach menschlich sind und die kommen. Und ich denke, der Jeremia hätte das Gleiche gesagt, was der Psalmist des 73. Psalms gesagt hat. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist eben wichtig, dass trotz aller Lasten der Enttäuschung, trotz aller unerfüllter eigenen Wünsche, wir bei Jesus bleiben, seinem Auftrag gehorsam sind und was auch immer passiert, es keinen Grund gibt, Jesus zu verlassen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, und dir ganz herzlich danken, dass wir in deinen Händen geborgen sind, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du an unserer Seite bist und gerade dann, wenn wir durch schwierige Situationen gehen, dass wir dich dann ganz besonders erleben können. Hilf uns, dass wir in deiner Nähe bleiben, dass dein Wort uns berührt, unsere Herzen in Brand steckt, dass auch wir einfach von dir reden müssen, Zeugnis geben von dem, was wir mit dir erlebt haben und Menschen auf dich hinweisen. Danke, dass du einfach an unserer Seite bist, dass du der starke Helfer und Tröster bist, auf den wir rechnen können. Danke, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen, um deine Wege zu gehen. Amen.